Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
So, falls ihr auf meiner Tonspur ein bisschen Hall hört, dann ich habe ein neues Aufnahmezimmer und irgendwie funktioniert der Schallschutz hier noch nicht so gut. So, das zu meiner Verteidigung.
Bei Micha ist jetzt ein Echo eingezogen.
Ja, ich höre mich jetzt also nicht nur so scheiße an, ich habe jetzt eine Ausrede dafür, dass ich mich scheiße anhöre. Super Sache.
Ach komm, so schlimm hört sich das doch gar nicht an.
Ich weiß nicht, ich bin heute eh nicht ganz da.
Ja, aber das Wetter britzelt.
Ja.
Du hast leider keine Wahl, Micha. Japan ruft.
Wieso? Ich kann auch sagen, ich bin heute nicht da. Wir müssen sie halt alleine aufnehmen.
Ja, dann muss Japan auf uns warten.
Das würdest du nicht wagen.
Ach, verdammt. Ach, ja. Habe ich schon mal gesagt, dass Chef sein doof ist?
Ja. Tja. Naja, Gott. Aber es ist, wir haben ja auch schöne Nachrichten heute, oder?
Haben wir?
Haben wir?
Oh, wir haben wildes Zeugs.
Und wir haben sehr wildes Zeug. Oh ja. Oh ja. Aber erstmal machen wir mal ein bisschen Werbung. Nö. Denn vom 27. Mai bis 1. Juni findet in Frankfurt am Main mal wieder die Nippon Connection statt, das große japanische Filmfestival, wo ihr neben 100 Filmen aus Japan auch viele Workshops, Konzerte, Vorträge und es gibt natürlich auch einen japanischen Markt mitnehmen könnt. Und seit dem 3. Mai gibt es auf nipponconnection.com alle Infos, ihr könnt die Tickets kaufen und so weiter. Und als jemand, der unheimlich gerne endlich mal dahin möchte, der jedes Mal auch eingeladen wird und es bisher nie geschafft hat, kann ich euch sagen, Leute, geht hin, das lohnt sich.
Wir können es nur wärmstens empfehlen.
Ja, genau. Und wenn ihr da seid, dann könnt ihr über mich lachen, weil ich es dieses Jahr nämlich auch wieder nicht schaffen werde.
Naja, auf jeden Fall gibt es da viele schöne Deutschland-Premieren wieder.
Naja, einmal das, aber auch der japanische Markt, der lohnt sich halt und auch die Konzerte, überhaupt die Workshops, das lohnt sich einfach. Das ist ein super buntes Programm. Und
auch für Kinder ist was dabei, soll man ja dazu sagen.
Richtig, auch für Kinder ist was dabei. Also es lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen. Können wir halt wirklich jeden absolut ans Herz legen. Und jetzt fangen wir an und gleich mit einem Thema. Oh Gott, ich habe sowas von keine Lust da drauf. Also liebe Leute, ich muss ehrlich sagen, langsam glaube ich, aus Bayern kommt einfach nichts so Vernünftiges. Wir haben so einen komischen Foodblogger, der Politiker spielt und wir haben einen Influencer, der in Japan für kräftig Ärger gesorgt hat. Ja. Und zwar heißt der gute, wie heißt er denn überhaupt? Siehst du, ich habe seinen Namen schon vergessen, weil ich hab's nicht mit Influencern. Streichbruders. Das ist übrigens auch ein ziemlich dämlicher Name. Naja, jedenfalls ist er mit einer Musikbox durch die Gegend gerannt und hat ziemlich laut in Zügen und am Bahnsteig Musik gespielt, dabei herumgetanzt und Rückwärtssalto gemacht und so weiter. Also er hat im Prinzip die Leute belästigt. Absolut keine Rücksicht genommen und man hat im Video auch tatsächlich gesehen, dass das die Leute extrem genervt hat. Und das Ganze führte dazu, dass sich sogar die deutsche Botschaft gezwungen sah, ein Statement abgeben zu müssen.
Jo, okay, sie haben ihn nicht direkt erwähnt, aber trotzdem, ne, es ist schon eindeutig, dass es zu dem Timing dann passiert ist. Ne?
Man muss übrigens dazu sagen, wir haben Musikbox gesagt, wir sprechen jetzt hier nicht von diesen kleinen handlichen Taschendingern, sondern wir reden halt wirklich von einer großen Box, also so ein Kofferteil.
Ja, das hat er in so einem Reisekoffer, so einem Rollbahn hat er das eingebaut. Also ist noch größer als eine Boombox, also ist monströs.
Es ist schon ein ordentliches Gerät, was er da mit sich rumschleppt. Hinzu kommt, er hat auch noch versucht, mit der Musikbox Menschen auf der Straße anzusprechen, die allerdings keine Lust auf Kontakt hatten und ihm extrem aufgewichen sind. Was auch logisch ist, der Gute hat ja nur Deutsch gesprochen.
Ja, klar. Und außerdem steht noch jemand anders mit einer Kamera neben dran, ne?
Mhm. Das ist halt der nächste Punkt. Also, man muss ehrlich sagen, der hat echt, tut mir leid, aber mir fehlen da echt die Worte.
Wobei ich ja schon gehört habe, dass er schon einen kleinen Vorfall hatte und man sich das nicht mehr hat gefallen lassen. Seine Box ist ja wohl schon baden gegangen.
Oh. Das tut mir jetzt aber wahnsinnig leid. Nein,
allerdings dieser ganze Unsinn, den wir in letzter Zeit erleben, mit einer ganzen Menge Influencern, die in Japan Stress machen. Mhm. Weil anders kann man es nicht sagen. Es ist Aufmerksamkeit auf dem Rücken der anderen. Ne? Es ist zu Lasten der Bevölkerung.
Ja.
hat bei den Leuten gleich so eine kleine Panik ausgerufen, im Sinne von wegen, oh mein Gott, Japan wird jetzt bald den Touristen alles verbieten, bla bla bla, aber das ist natürlich
ja,
Unsinn.
Es ist klar, auch, es ging ja auch rum, Japan wird halt die Einreise jetzt beschränken und so weiter. Nein, das passiert natürlich nicht. Man muss aber ehrlich sein, diese also gerade diese Influencer, die sogenannten Maiwaku-Influencer, also sprich Belästigungs-Influencer, dass die mittlerweile jetzt, wo Japan ja ein cooles Reiseland ist, immer häufiger auftreten, weil sie einfach klickgeil sind. Klar, sind Einnahmen, ne? Und man braucht ja den Fame. Meine oh Gott. Entschuldigung, aber ich könnte hier gerade lachen gegen die Wand rennen, weil ich finde das so albern. Die werden vermehrt jetzt nach Japan kommen. Und ich meine, es häufen sich ja mittlerweile die Berichte, dass halt immer mehr Touristen sich wirklich daneben benehmen. Und naja, schön ist das nicht. Und ich meine, die Japaner sind ja eh schon genervt von dem Massentourismus, der ja nicht so knapp auftritt. Es macht keinen guten Eindruck. Und es wird natürlich auch für die Touristen, die sich vernünftig benehmen, auch immer schwieriger, weil natürlich steigen die Vorurteile. Ich möchte aber noch ganz kurz eins erwähnen. Es gibt auch unheimlich viele Influencer, also Japan-Influencer, die vernünftig über Japan berichten. Also jetzt mal, ich meine jetzt nicht die, die das Land so als es ist alles super schön etc. bla darstellen, sondern die halt die Regeln erklären und so weiter. Gibt es einige ganz, ganz tolle. Also es sind nicht alle, die da mit Kamera und so weiter rumlaufen und für TikTok-Videos drehen, so eine Katastrophe wie jetzt hier dieser komische Fuzzi.
Der Bruder da, ne?
Ja, das ist also ernsthaft.
Das Problem ist halt nur, dass solche Leute den anderen das Leben natürlich ziemlich schwer machen. Also es gibt zum Beispiel immer mehr Restaurants, die gezielt sagen, ihr dürft A, bei uns nicht filmen. Und B, wir wollen sowieso irgendwie gar keine Ausländer haben. Dann steht halt immer noch, wir wollen keine Leute haben, die nur Englisch sprechen oder solche Sachen. Oder wir wollen erst recht keine ausländischen Leute haben. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die restlichen Touristen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Großen und Ganzen, ja, wenn du zum Beispiel als Deutscher in Japan dich erkennen gibst als jemand aus Deutschland, dann hast du es noch gut, ne? Weil da sind noch eine ganze Menge Vorurteile über Deutschland, die positiv sind.
Ja, aber, gut, aber ich meine, so ausgeprägt ist das ja Gott sei Dank, oder mittlerweile auch nicht mehr. Also es ist halt einfach so, sowas muss nicht sein. Es wird aber leider in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch viel mehr von solchen Berichten geben, denn es gibt genug Leute, die einfach mit den ganzen Social-Media-Krams nicht klarkommen.
Ja, Aufmerksamkeit ist eine Währung.
Ja, weil es 10 Klicks gibt. Und je krasser es ist, desto häufiger wird es geklickt, auch wenn man es dann kritisiert. Und ihr, liebe Leute, da ein kleiner Tipp. Sucht jetzt nicht nach dem Video, gebt den Kerl nicht auch noch Klicks. Lest euch den Bericht bei uns durch. Das Video ist da übrigens nicht drin. Weil, warum soll er jetzt auch noch Klicks dafür kriegen?
Ach, naja, das kann man sich aber auch gut vorstellen. Da steht halt so ein Milchbubi irgendwie in der Bahn und macht laut Musik an und dann rennt er raus und macht irgendwie einen Salto. Das ist alles, was in diesem Video passiert.
Okay.
Oder irgendwo auf der Straße macht er das. Also ich... Man will sich eigentlich gar nicht so weit damit befassen.
Aber belohnt ihn jetzt, also in meinen Augen ist es halt so, belohnt ihn jetzt nicht auch noch mal Klicks für den Blödsinn, den er da veranstaltet. Ja, aber trotzdem, aus Bayern kommt wenig Gutes anscheinend.
Meine Güte. Die armen Bayern. Es gibt viele Bayern.
Entschuldige, ich hatte vorhin gerade wieder einen Tweet von Markus Söder gelesen, da hatte ich schon wieder die Schnutte voll.
Aber den gibt es Brezeln, die sind lecker.
Ja, die gibt es ja auch. Brauche ich nur runterrennen in den Bäcker. So, dann kommen wir mal zu Ginsan-Onsen. Das ist ein ganz kleines, schnuckeliges Städtchen mit 33.000 Einwohnern. Das ist also nicht wirklich viel. Aber dieser idyllische Ort im Norden Japans ist die Vorlage für zum Beispiel Spirit Away oder für das Schmiededorf in Demon Slayer. Falls ich mich jetzt verplappert habe, tut mir leid, ich kenne Demon Slayer ehrlich gesagt nicht.
Nee, das stimmt schon, das stimmt schon.
Okay, danke. So, aber das Problem, was sich dadurch ergibt, ist, dass jedes Jahr über 300.000 Touristen kommen. Ich muss übrigens korrigieren, das Ding Dorf hat nur 13.000 Einwohner, also ein bisschen weniger. Und das sorgt halt für gewaltige Probleme, weil die Stadt ist einfach gnadenlos überlaufen. Und jetzt hat man sich gesagt, so, es reicht. Wir ziehen jetzt hier eine Notbremse, wir beschränken jetzt den Zugang in die Stadt, weil das ist ja hier kein Leben mehr, das ist ja ein Freizeitpark, das ist ja fürchterlich. Denn auch da haben sich sehr viele Touristen mal wieder ganz kräftig daneben benommen, besonders was das Problem Müll angeht.
Ja, ich frag mich genau, wie sie das machen wollen. Musst du im Endeffekt da so eine Art von Tor aufziehen, ne, so zum Passieren, wo dann irgendwie gemessen wird, wie viele Leute pro Stunde da durchlatschen?
Nee, tatsächlich ist es anders. Also erstmal, sie machen es ja jetzt schon. Und zwar ist es so, dass Tagesgäste ihre Fahrzeuge außerhalb des Ortes abstellen müssen und per Shuttlebus weiterfahren müssen. Und da muss dann halt eben ein Eintritt bezahlt werden. Und es dürfen auch nur noch 100 Personen pro Stunde da rein.
Okay,
die Eintrittskarten müssen wohlgemerkt auch noch im Voraus gekauft werden. Das sollte man auch noch erwähnen.
Hm.
Und das hat tatsächlich mittlerweile schon dazu geführt, dass halt das Ganze sich ein bisschen entspannt. Aber es gibt immer noch Touristen, die halt versuchen, natürlich die Zugangskontrolle zu umgehen. Was natürlich auch wahnsinnig schlau wieder ist.
Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Warum sich nicht einfach mal an die Regeln halten?
Ja, es hat schade für den Ort, weil das ist wirklich ein ganz schnuckeliger, ruhiger Ort. Aber naja, er wird halt gnadenlos überrannt.
Ja, es gibt halt ein Maximum, was der Ort aushält.
Richtig. So, wenn wir schon bei Touristen sind, dann können wir euch jetzt mal was sagen, was wahrscheinlich bei vielen hervorruft. Denn Japan-Reisen werden teurer und schuld sind die Touristen. Wer hätte das gedacht? Es ist nämlich so, dass in Japan sich der Wettbewerb um Hotelzimmer verschärft. Denn es gibt immer weniger. Und dadurch steigen die Preise, weil die Nachfrage natürlich dementsprechend hoch ist. Ist logisch, ist typisch Markt. Gerade so zum Beispiel in Tokio und so weiter, da geht's halt, also steigt das richtig heftig an. Und zwar im Herbst lagen die Preise für Hotelzimmer in wichtigen Städten teilweise bis zu 50% über dem Vorjahresniveau. Das hat ein Marktforschungsunternehmen sich genau angeguckt.
Boah.
Tendenz weiter steigend, weil einfach immer mehr Touristen kommen.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, die schröpfen auch ein kleines bisschen. Klar, es gibt definitiv höhere Kosten, auch für die Hotels, ne, weil die müssen mehr sauber machen, die müssen koordinieren, aber
der Lohn ist das größte. Die leiden ja auch unter ganz kräftigen Arbeitskräftemangel. Und man muss die Branche attraktiv machen. Und dazu müssen höhere Löhne gezahlt werden. Und die Zeche zahlt nun mal der Tourist. Und wenn eh wenig Arbeitnehmer da sind, dann zahlt man halt noch mehr, um die Arbeitnehmer zu halten. Und das ist halt so ein kleiner Teufelskreis.
Ja, klar. Aber trotzdem, die Anstieg von bis zu 50%, das scheint schon ein bisschen heftig zu sein.
Ja, es ist tatsächlich wirklich heftig. Insbesondere übrigens bei Business-Hotels wird es immer teurer. Man muss aber auch dazu sagen, dass es auch ein bisschen mittlerweile Preisabsprachen gibt und so weiter, wird ja gerade auch gegen ermittelt. Aber Fakt ist halt, das Angebot ist nun mal knapp und es kommen immer mehr Touristen. Ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, die Zahlen oder in der vorletzten Folge für das erste Quartal. Das ist ja mal wieder ein absoluter Rekord gewesen und es hört ja nicht auf. Also die Leute reisen ja nach Japan momentan, als wird das Land morgen nicht mehr da sein, ne?
Es ist schon wahr, ne?
Ja, es ist so.
Wohl war, ja.
Ja, und dadurch wird es halt teurer. Aber das Konzept funktioniert, denn im März hat die Hotelbranche wirklich blendenden Umsatz gemacht, denn es gab deutlich mehr Übernachtungen als ein Jahr davor. Also insgesamt gab es 5.697.350 Übernachtungen. Das ist ein Zuwachs von 3,4% im Vergleich zum Vormonat und der höchste Wert, der jemals im März gemessen wurde.
Ja, okay, das ist der März. Oh, das ist interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im April auch du so einen ziemlichen Schlanker auf der Statistik sehen wirst wegen der Expo, ne?
Wegen der Expo sind ja die Hotelpreise über diese Kyoto sowieso extrem angezogen. Muss man ja auch ganz ehrlich sein. Da schröpfen sie halt tatsächlich. Aber ja, da wird man bestimmt noch einen Schlanker finden, weil tatsächlich ist die Expo beliebter, als man ursprünglich gedacht hat.
Ja, wir sind alle, glaube ich, so ein bisschen überrascht dafür, dass man die so verdammt hat. Scheint sie doch ordentlich Besucher anzuziehen.
Ja, immer mehr, tatsächlich. Die Tageskarten haben es rausgerissen, vor allen Dingen. Man muss übrigens sagen, dass insgesamt 40 der 47 Präfekturen einen Zuwachs gegenüber des Vormonats an Übernachtungsgästen verzeichnet haben. Nur in Ibaraki, Gumna, Shizuoka, Shiga, Hiroshima, Oita und Miyazaki, ja gut, da gab es einen Rückgang, wo keiner momentan so wirklich hinreisen. Keine Ahnung.
Sind ja jetzt auch nicht die beliebtesten Gegenden, oder?
Nein, definitiv nicht.
Ein bisschen schade, weil einige von denen haben einiges zu bieten. Hiroshima zum Beispiel hat sich auch abseits von seiner geschichtlichen Wichtigkeit, ne? Also schon als Tourismusort etabliert.
Richtig. Tja, ist jetzt auch eine Sache für sich, ne? Also fassen wir zusammen, es war teurer, die Hotelbranche profitiert ohne Ende und natürlich werden Touristen auch geschröpft.
Jo.
Das ist jetzt nichts Neues. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was keiner von uns nicht erwartet hätte. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, der Satz, aber naja, gut. Ich schieb's auf die Wärme. So, wofür ausländische Touristen auch noch verantwortlich sind, ist nämlich tatsächlich, dass die japanische Polizei sich immer stärker auf ausländische Touristen und ausländische Einwohner einstellt, damit man halt diesen Menschen auch im Notfall helfen kann. Denn da gab's bisher immer eine riesengroße Sprachbarriere. Wem wundert's? Und deswegen nutzen immer mehr Polizei in den verschiedenen Präfekturen Vorlagen zur Erstellung für Phantombilder in mehreren Sprachen und sogenannte Notfallkarten. Heißt, du hast eine Karte, da steht dann in deiner Sprache zum Beispiel drauf, hallo, ich brauche die Polizei, bitte helfen Sie mir. Und dann kannst du die Karte halt jemand vor die Nase halten, mit dem Finger drauf zeigen und steht das in Japanisch darunter.
Ja, ja, im Endeffekt, ja, die haben lauter kleine Illustrationen, wo dann die Leute einfach drauf drücken, zeigen können mit dem Finger, ja, so ist es gelaufen, ne? Oder ja, genau. Wo es dann halt auch in ihrer Sprache drunter steht. Plus, ich glaube, die haben auch Karten mit direkten Diensten zu Dolmetschern. Also, dass du nicht bei der Polizei anrufst und dich nicht am Telefon mitteilen kannst, sondern dass du umgeleitet wirst zu einem Dolmetscher, der hilft dann, ne?
Auch das gibt es. Hinzu kommt auch Sprachförderung für die Polizisten, die ist allerdings auch freiwillig. Aber man stellt sich halt immer mehr drauf ein und da bekommt dann der Begriff mit Händen und Füßen reden eine ganz neue Bedeutung.
Ja. Ist sehr lustig, weil die Japaner sind generell etwas schwach in Fremdsprachen. Ne? Da was anderes als Japanisch sprechen wenige und wenige sprechen es gut. Und damit sich irgendwas bewegt in der Gesellschaft, brauchst du Druck. Und der ist jetzt anscheinend da, ne? Die Leute fühlen den Druck des Tourismus und wollen sich anpassen und müssen sich anpassen.
Richtig. Wir haben auch, glaube ich, letztens erst drüber gesprochen, dass die Polizei und allgemein die Sicherheitskräfte so ein kleines bisschen Schwierigkeiten haben mit den ganzen Ausländern. Noch nicht mal, weil sie irgendwie groß Probleme machen, aber naja, wie kommunizierst du mit jemandem, wenn deine Handtasche oder dein Portemonnaie geklaut wurden und der versteht dich nicht, ne? Das ist, kann schon ein bisschen schwierig werden.
Ja, vor allem, weil der Bestohlene in der Regel auch noch Panik schiebt. Also sehr aufgeregt ist, sagen wir es mal so rum. Das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter. Ja. Weil wir wissen, Menschen in Panik fangen an, recht schnell zu reden.
So ist es. Ist ja Wahnsinn, ne? Dass jetzt der Wandel zum Tourismusland, also zum großen Tourismusland, dann Japan endlich mal Fremdsprachenkenntnisse beschert.
Ja, mit Kärtchen. So, und dann haben wir in dem Bereich noch eine Sache, die für ziemlich, wie soll ich sagen, für Protest gesorgt hat. Denn eine Pension in Kyoto hat von einem israelischen Gast verlangt, dass er eine Erklärung unterschreibt zu Kriegsverbrechen. Das Ganze ist echt ein bisschen kurios, denn dieses Dokument, was man da unterschreiben musste, wird Gästen bestimmter Nationalitäten grundsätzlich vorgelegt. Also israelisch, russisch, syrisch, myanmarisch, süd, naja,
okay. Leute aus dem Sudan.
Ach, Sudan, ja, danke. Ja. es geht halt darum, also gerade um Personen, die in den letzten 10 Jahren in einer militärischen oder paramilitärischen Organisation gedient hat. Das heißt, sie werden also auch noch kräftig durchleuchtet. Der Betreiber der Pension hat in einem offenen Brief erklärt, dass die Maßnahme dazu da ist, um andere Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Also sprich, wahrscheinlich sollen die unterschreiben. Also ganz sicher war ich jetzt nicht, weil ich habe das nicht, das Dokument nicht lesen können, aber es geht halt darum, sie müssen halt garantieren, dass sie nicht an Kriegsverbrechen beteiligt waren und wahrscheinlich auch nicht vorhaben, in Japan welche zu begehen oder irgendwie so.
Ja, also, das ist schon viel sie müssen ja noch nicht mal, weil die Unterschrift ist freiwillig. Richtig. Es ist im Endeffekt, es ist Belästigung. Also ich empfinde das als Belästigung.
Richtig, klar. Dementsprechend gab es übrigens auch Protest aus Israel, also auch vom israelischen Botschafter. Ja, und sie müssen nicht unterschreiben. Trotzdem hat sich der Hotelverband in Kyoto eingeschaltet. Der hat allerdings festgestellt, naja, es wurde halt hier nicht gegen eine Regel verstoßen. Das ist erlaubt.
Also ich meine, sie werden ja nicht dazu benötigt. Also sie können, also es ist schon sehr weird. Aber wenn man halt sagt, hey, du kannst das unterschreiben. Ich finde das auch sehr mehr fragwürdig. Also, aber ich kann verstehen, warum es an sich nicht illegal ist.
Ja, aber ja,
es muss nein, also nicht sein. Sag, also das muss nur
ich
wirklich nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich sag's mal so, es ist sowieso Blödsinn. Ne, ich meine, ich kreuze halt dann an, nee, habe ich nicht, Sache erledigt, wie wollt ihr es rausfinden?
Das ist eigentlich genauso blödsinnig, wie wenn, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wenn du in Amerika eingereist, reisen möchtest und dann kriegst du ja auch so einen Fragebogen, da steht drauf, haben sie vor, terroristische Aktivitäten zu betreiben? Ja, natürlich. Also klar, ich mache da sofort ein Häkchen.
Ja, wobei die USA geht mittlerweile doch ein bisschen härter
vor. Deswegen meinte ich weiß nicht, wie der derzeitige Status ist, aber das fand ich damals auch schon so absurd. Also das sind so komische Fragen und vor allem, die werden ja auch Leuten mit gewissen Hintergründen gestellt, was ja halt auch irgendwie Racial Profiling ist.
Ja, mittlerweile werden sie vor allen Dingen allen gestellt und mittlerweile werden ja auch die Leute im Prinzip sofort eingesperrt. Das ist, also die USA ist sowieso total lost mittlerweile. Also ich glaube, da brauchen wir nicht mehr wirklich was zu sagen. Aber nein, solche Fragen, also ich finde sie schon unnötig, in Anführungsstrichen, weil es ist ein Gast. Vergangenheit hin oder her, was kannst du sowieso nichts gegen machen.
Ja,
ich meine, sie dürfen ihn ja nicht abweisen, das ist ja der Punkt.
Ja, aber trotzdem, wenn du allein von der Herkunft her auf die Leute urteilst und dann, ja, warum, und die Erklärung ist auch hirnrissig, wie sollen sich die Gäste dann besser fühlen?
Sure.
Ne, wird das dann offiziell rumgezeigt? Ja, unser Gast aus Israel hat uns versichert, dass er euch nicht alle in die Luft springen wird.
Vielleicht wird er anders behandelt, wer weiß.
Ja, auf jeden Fall ist es schlecht. Es wirkt schlecht, es macht einen schlechten Eindruck, es ist diskriminierend, es ist ja mieser Unsinn. Ja.
Aber es ist erlaubt.
Wie gesagt, es ist erlaubt, aber nee, also bitte nicht. Auch wenn es vielleicht gut also gemeint ist sogar. Also ich, wie gesagt, man muss ja nicht unbedingt böse Absichten dahinter irgendwie vermuten, aber das ist nun wirklich, also, nee.
Es muss nicht sein.
Nee, also, lässt einen ganz ekligen Beigeschmack, die Idee.
Mhm.
Ja.
Definitiv. Gut, kommen wir mal zu was anderem, weg vom Tourismus. Denn Tokushima hat mal wieder seine Bevölkerung genau durchgezählt und festgestellt, upsi, das ist ja jetzt ein historischer Tiefstand. Da sind ja wieder ein paar verloren gegangen. Mit verloren gegangen haben wir jetzt übrigens zum Beispiel weggezogen. Das ist ja so ein beliebter Volkssport aus gerade ländlich geprägten Regionen. Und tatsächlich ist mittlerweile ein Stand erreicht, der zuletzt in der Taisho-Ära vor rund 100 Jahren erreicht wurde. Hey.
Hey.
Ja, denn die monatliche Erfassung hat herausgebracht, dass es jetzt nur noch 680.000 Einwohner in der Präfektur gibt. Das ist verdammt wenig.
Ja, das ist extrem wenig.
Mhm. Nicht gut, man kann aber auch nicht wirklich gegensteuern, weil man gar nicht weiß, wie. Und ja, blöd.
Ja, es ist ein deutliches, es ist wie ein riesengroßes blinkendes Licht, ein Warnleuchter, ne? Aber man weiß ja, dass es kommt, ne? Man weiß ja, dass die ländlichen Gegenden aussterben.
Ja, wobei ich sagen muss, die Presse die Pressekonferenz, wo sie es bekannt gegeben haben, die war teilweise urkomisch, weil so den Schock in den Gesichtern der Politiker war schon mal sehr interessant. Und dann gab es aber so dieses, wir reden uns das jetzt schön, denn am 1. Mai erwarten wir einen kleinen Anstieg von 587 Personen. Das wurde so, es wird schon wieder alles gut, wo ich mir so denke, Leute, lebt ja eigentlich noch eine Realität. Ihr wisst doch, dass Präfekturen gerade um die Wette aussterben, weil junge Leute ziehen halt weg. Da, wo Arbeit ist, gehen sie halt hin. Und Kinder kommen nicht nach. Ja, und ältere Menschen haben den Hang dazu, irgendwann den Löffel abzugeben. Ne?
Da denkst du dir auch, eine von zwei Sachen ist da am Laufen. Entweder sind die Leute wirklich, haben sich von der Realität abgekapselt oder sind ihr entflohen? Und sind sich nicht bewusst, was da überhaupt mit der Demografie in Japan passiert?
Also sie oder machen einen auf Markus Söder.
Ja, genau. Oder sie sind ziemlich gute Schauspieler. Ne?
Oder das. Ja, das ist halt. Also für die Präfektur ist es natürlich nicht so toll, denn das hilft nicht unbedingt gerade ländliche Regionen wieder zu beleben. Denn in der Regel ist so, wer einmal wegzieht, kommt nicht wieder. Oder vielleicht im Rentenalter, um dann so in seiner Heimat seine Rente zu genießen. Aber das passiert halt mittlerweile auch sehr selten.
Hm.
Und das führt natürlich dazu, dass das Aussterben der ländlichen Region immer weitergeht.
So ist es.
Aber Tokushima steht ja nicht alleine da, ne? Wie ich ja schon sagte. Denn insgesamt ist es ja so, dass die japanische Bevölkerung schrumpft und schrumpft und schrumpft und schrumpft.
Ja.
Und die Geburtenrate sinkt auch weiter.
Ja, sorgt halt natürlich nebenbei für eine Menge Unwohlsein. Mhm. Nicht nur, dass halt die ganze Wirtschaft in der Gegend ausstirbt. Ne? Weil wenn keiner da ist, dann gibt's weniger Geschäfte, weniger Arbeitsplätze, was natürlich dafür sorgt, dass mehr Leute weggehen. Und richtig. Dann gibt's immer mehr. Und logischerweise bleiben auch eine ganze Menge ungenutztes Land und verlassene Gebäude zurück, ne? Verlassene Häuser und Grundstücke und alles.
Richtig. Es ist ja so, dass in Japan die Zahl der ungenutzten Grundstücke immer weiter zunimmt, und zwar wirklich deutlich. Und das ist halt wirklich ein wachsendes Problem, denn das ist natürlich so, dass brachliegende Grundstücke die Lebensqualität von Anwohnern natürlich erstmal nach unten reißen. Sie vermüllen, das Stadtbild wird beeinträchtigt und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist man jetzt am Überlegen, was man machen soll. Und da hat sich jetzt das zuständige Ministerium gedacht, naja, dann machen wir mal Folgendes. Wir bringen jetzt eine Plattform online, wo wir Käufer und Verkäufer jetzt mal zusammenbringen und schauen mal, ob das was wird.
Ich meine, okay, eigentlich sollte man das loben, dass sie endlich was tun gegen die ganzen leerstehenden Sachen, die einfach nur verschimmeln. Aber im Endeffekt bedeutet das auch, dass du Grundstücke und Häuser aus dem Privatbesitz überführst in den Besitz von Firmen und vom Staat, ne?
Jo, so ja, ungefähr.
Also die Japaner verlieren immer mehr eigene Häuser.
Naja, wenn man mal bedenkt, ja, es sind immerhin, also 2018 waren es rund 1.364 Quadratkilometer ungenutzt, also brachliegende Grundstücke. Und das ist dann schon mal doppelt so viel wie 10 Jahre zuvor. Das ist also wirklich heftig viel.
Ist halt nur die Frage, was macht man damit?
Ja.
Ja, das ist schön, wenn der Staat das übernimmt, aber was will man denn damit?
Naja, der Staat übernimmt es ja nicht, der Staat vermittelt ja nur. Das ist ein kleiner feiner Unterschied. Wahrscheinlich Industrieflächen oder was weiß ich was, keine Ahnung.
Ich habe auch was gehört von landwirtschaftlichen Flächen oder von Parkflächen, ne?
Obwohl genau.
Dort in der Gegend sind Parkflächen nicht unbedingt das Notwendigste, das brauchst du eher in der Stadt. Ne?
Es kommt drauf an, wo halt das Grundstück liegt. Also wenn du jetzt irgendwie ein brachliegendes Grundstück, was weiß ich, zwischen Feldern hast, dann ist es natürlich relativ einfach, das loszuwerden. Aber ich glaube, in einer Stadt, die eh fröhlich am Aussterben ist, weil das ist ja eigentlich also der Hauptgrund, warum viele Grundstücke und vor allen Dingen auch Häuser brach liegen, da wird es ein bisschen schwieriger, weil warum soll man da ansiedeln? Ich meine, gut, es ist natürlich auch so, viele Menschen haben ja das Problem, sie würden ja gerne ein Eigenheim haben, aber die Kosten sind ja gerade extrem hoch, auch für Grundstücke. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie sagen, okay, dann ziehen wir halt in das Dörflein und da kriegen wir ein günstiges Grundstück. Das wird wahrscheinlich auch der Hintergedanke des Ministeriums sein. Aber ob das so aufgeht, weil, naja, das muss halt alles nah schon irgendwo beim Arbeitsplatz sein. Und das ist ja nun mal mehr bei den Ballungsgebieten. Und da gibt es gar nicht so viele brachliegende Grundstücke. Wer hätte es gedacht?
Nee, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das dann aufgekauft wird von Leuten, die einfach nur das als Spekulations- und Investitionsgegenstand benutzen, weißt du? Einfach nur Land aufgreifen.
Ja, würde mich nicht wundern. Ja, hinzu das kommt, dass Experten ja selber sagen, dass viele gar kein, also gerade jüngere Leute gar kein Interesse zum Beispiel daran haben, so ein Land zu erben. Und das zeigt ja auch schon, dass das auch schwierig wird, Käufer zu finden, die jetzt abseits der Wirtschaft sind.
Deswegen, ja, ne, es ist, ich meine, wenn die Leute es schon so nicht geschafft haben, die Sachen irgendwie zu verkaufen und die verfallen, ob es denn dem Staat einfacher fällt.
Naja, die Frage ist, ob sie es überhaupt versucht haben. Viele versuchen es ja mittlerweile schon gar nicht mehr. Also man muss sich das teilweise auch so vorstellen, wie bei den verlassenen Häusern. Da zieht man dann halt weg, weil, weiß ich nicht, man geht halt eben nach Tokio, da ist halt der Job. Oder lässt man sein Haus einfach links liegen, was darum gestanden hat. Das ist tatsächlich ein Volkssport in Japan mittlerweile und dementsprechend gibt es unglaublich viele Häuser, die verfallen. Oder man erbt es und ja, interessiert sich nicht dafür. Dagegen hat man ja auch Maßnahmen ergriffen, aber das ist halt immer noch relativ einfach und das machen auch sehr viele tatsächlich. Ja, man kriegt es halt nicht verkauft.
Ja, das ist, ja, was soll man machen? Ne? Die Leute wollen es ja praktisch noch nicht mal geschenkt haben.
Ja, richtig. So, kommen wir zu mal Kuriosen. Auf der Tokaido Shinkansen-Linie wurde am Mittwoch mal eben der Verkehr eingestellt. Der Grund war, eine Schlange steckte in der Oberleitung fest.
Ja. Okay. Also Schlangen können meines Wissens nach nicht fliegen, oder?
Nein. Also meines Wissens nach auch nicht. Oh Gott, eine Flugschlange. Ich wollte gerade sagen, nennt sich, glaube ich, Drache, ne? So in Fachkreisen. Nein, wie die Schlange dahin gekommen ist, wissen die Behörden tatsächlich nicht. Sie hat aber auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es erstmal einen kräftigen Stromausfall gegeben hat. Ist irgendwo klar, weil so eine Oberleitung ist nicht unbedingt gerade harmlos. Und das führte halt dazu, dass da mal eben der Verkehr eingestellt werden musste, weil einfach nichts mehr fahren konnte. Für 2 Stunden ungefähr.
Oh Mann.
Das ist für japanische Verhältnisse ja schon ordentlich, ne?
Oh ja.
Das ist eine Katastrophe.
Oh, Mann,
ich hoffe doch, dass da kein Vollidiot da das arme Tier da hochgeschmissen hat auf die Oberleitung. Ja,
wie gesagt, das weiß man halt nicht. Aber das ist halt tatsächlich mal ein kurioser Grund für einen Stromausfall.
Ich meine, ab und zu mal haben wir ja so Kuriositäten, wo irgendwie ein kleines Vieh den ganzen Bahnhofsverkehr lahmlegt, ne?
Stimmt, wir hatten da schon mal den Fall, dass irgendwie eine Nacktschnecke in irgendeinem Stromkasten oder so, wie man das auch immer nennt, gelangt ist und die ist dann halt gebritzelt worden und dann war auch Stromausfall für mehrere Stunden.
Seien wir mal ehrlich, Das sieht man mal, wie anfällig doch unsere Infrastruktur ist, ne?
Was eigentlich ziemlich witzig ist, weil das mit den Schnecken und Insekten ist wohl ein größeres Problem. Und deswegen sind die Strom- oder Schaltkästen von vielen Bahnstrecken tatsächlich zugeklebt. Aber dieses Vieh hat sich irgendwie durch so ein millimeterkleines Löschlein da reingequetscht, nur um Selbstmord zu begehen.
Meine Güte.
Oh, weia. So, nachdem wir jetzt das Kuriose kommen, wir jetzt mal zu einem nicht schönen Thema, obwohl es eigentlich gut ist, denn laut der japanischen Regierung ist die Zahl der offiziell erfassten obdachlosen Menschen in Japan so niedrig wie seit über 2 Jahrzehnten nicht mehr. Laut des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales waren am 30. April 2591 Menschen obdachlos. Das ist ein Rückgang von 229 Personen. Aber, Moment. Die Erhebungsmethode ist ein bisschen zweifelhaft, denn es geht komplett nur um eine Sichtbeobachtung durch Mitarbeitende von Kommunalverwaltung. Das ist nicht das. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich sag mal das, was Experten gesagt haben, denn viele Experten sagen nämlich, liebe Leute, das ist kein Grund zur Freude, denn die verdeckte Obdachlosigkeit ist in Japan unglaublich groß. Und damit meint man zum Beispiel Menschen, die in Internetcafés leben, weil sie halt eben kein Obdach haben. Oder die halt gar nicht auftauchen auf dem Schirm, weil sie sich halt verstecken, weil es ihnen einfach peinlich ist. Das ist in Japan übrigens tatsächlich gang und gäbe. Und die vergisst man halt in dieser offiziellen Statistik. Deswegen sollte man jetzt nicht aufhören zu sagen, okay, es geht ja runter, wir machen jetzt einfach nur so weiter, wie es bisher lief, sondern weiter dafür sorgen, dass es halt bezahlbaren Wohnraum und so weiter gibt, um eben gerade dieser verdeckten Obdachlosigkeit entgegenzuwirken.
Ja, und eine offizielle Statistik, ne, im Endeffekt von der Regierung und Verwaltungsbehörden, die sollte ein bisschen mehr beinhalten als einfach nur, wir latschen die Straßen und zählen.
Ja, das Schlimme daran ist halt, seit Jahren wird die Statistik genauso erhoben. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Kritik erhoben wird. Die Kritik gibt es eigentlich jedes Mal, aber trotzdem wird nichts geändert. Also es ist leider wieder das übliche System. Man redet sich ein Problem schön, was da ist, was auch jeder weiß davon. Aber ja, es sind halt eben was Soziales, da muss man ja nicht genau hingucken anscheinend.
Ja, dass sie sich schön reden, merkt man auch daran, dass sie überhaupt nicht all die Leute gezählt haben, die vom Erdbeben ihre Häuser verloren haben.
Ne? Dass die Leute, also die gesamte Region Noto ist im Prinzip gar nicht in der Statistik drin. Da hat man gleich gesagt, nee, machen wir nicht.
Ja.
Wird und da sind sehr viele Menschen obdachlos geworden, das muss man auch dazu sagen.
Ja, die Statistik muss halt schön bleiben, ne? Also
genau das ist es. Das ist reine Statistikpflege. Und Japan ist nicht zimperlich. Jetzt zum Beispiel zu den Olympischen Spielen wurden ja die Obdachlosen aus Tokio komplett verscheucht. Ich meine, gut, das ist bei jedem Olympischen Spielen so. Man hat sich während der Corona-Pandemie nicht wirklich um Obdachlose gekümmert. Und auch wenn, wir hatten das Thema ja auch schon ein paar Mal, wenn man versucht, in Japan Sozialhilfe zu beantragen, dann ist es ein Spießrutenlauf vom Feinsten. Also dagegen ist es bei uns noch einfach und bei uns ist das schon sehr unangenehm.
Meine Güte, es geht mir richtig gegen den Strich, weil verlässliche Zahlen und verlässliche Statistiken sind was ganz, ganz Wichtiges.
Ja. Ja, gerade in dem Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist so albern, einfach durch die Straßen zu laufen und zu zählen. Also das Vor allem, Japan ist eigentlich ein Land, was so viel Wert auf seine Statistiken legt.
Oh ja.
Also die haben ja so wahnsinnig viele Umfragen und Statistiken, aber da sind die aus irgendeinem Grund unglaublich schlampig. Mhm. Ja, weil man wahrscheinlich dann auch zugeben müsste, dass das ein größeres Problem ist, als, naja, offensichtlich man es sehen kann.
Das ist halt eben der Punkt. Man will sich halt weiter natürlich als perfekt präsentieren. Japan selbst präsentiert sich ja immer sehr gerne als Glanzland, mal ganz doof gesagt. Gerade halt auch, um den Tourismus nicht zu stören und so weiter. Und ich meine, die Botschaft wird ja wirklich rausgetragen. Wenn man sich teilweise die Marketingbemühungen der Präfekturen und so weiter anguckt, helle Wahnsinn. Aber das ist halt eben so eine Sache, wo man dann auch ganz ehrlich sagen muss, jeder, der ein bisschen Grips in der Birne hat, weiß, Japan kann gar nicht so das tolle Land mit Milch und Honig sein, weil das ist einfach ein Land und die Leute kochen ihre Kartoffeln da auch mit Heißwasser oder ihren Reis.
Hm, so ist es. Ja, da wird einfach nur das Haar über die Glatze gekämmt.
Ja, wie immer. Aber weil wir gerade beim Reis waren, ein Grund übrigens für die Obdachlosigkeit sind die explodierenden Preise. Und die sind in Japan wirklich am explodieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da macht Reis leider auch keine Ausnahme, denn der kostet mittlerweile doppelt so viel wie im Vorjahr. Denn die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, um eben den Reispreis zu senken, bringen gar nichts.
Das ist so außer Rand und Band.
Ja.
Mittlerweile, kann man das überhaupt noch erklären, warum der Reis so dermaßen ansteigt?
Tja, schwierig. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, das Wetter. Letztes Jahr war es in Japan wirklich verflucht heiß, das tat der Ernte man gar nicht gut. Dann das zweite Problem ist der demografische Wandel. Die Reisbauern werden immer älter. Aber dann kommt natürlich auch noch der Gewinn hinzu, und zwar ist nicht der Gewinn, um Reis zu verkaufen oder beim Reisverkauf, sondern tatsächlich viele haben den Reisanbau aufgegeben, weil einfach Weizen lukrativer ist. Und das hat natürlich die Reisanbaufläche extrem verkleinert in Japan. Und dazu kommt, dass die Regierung aufgehört hatte, vor ein paar Jahren Subventionen in der Richtung zu zahlen, was den Markt noch mal mehr geschädigt hat. Und Japan ist das einzig asiatische Land, wo der Preis für Reis steigt. Überall ansonsten sinkt er.
Also im Endeffekt hat die Regierung es auch vergeigt.
Ja.
Aber sie sind nicht komplett dran schuld, ne? Okay, man könnte ihnen mehr Schuld zuweisen, weil sie hätten vorausschauender da planen sollen.
Ja, es ist ein hausgemachtes Problem, sagen wir es mal so rum. Ja, und das ist natürlich nicht toll. So, dass die Freigabe der Notreserven der Regierung überhaupt nichts gebracht haben, das hätte man sich ausmalen können. Das haben übrigens zig Experten vorher auch schon gesagt. Denn was ist denn passiert? Ach, sieh mal einer, guck, es ist noch gar nicht so viel von der Menge überhaupt auf den Markt gekommen, weil die zurückgehalten wird. Ganz toll.
Ich frage mich, so, wo das endet, ne?
Endet darin, dass der Importreis immer weiter ansteigt.
Ja, das könnte so wahrscheinlich nicht zum Zusammenbruch, aber zu einem langfristigen Schaden für die japanische Reiswirtschaft werden, ne?
Richtig, also man muss es so sehen. In Japan hat der eigene Reis den Ruf, absolut qualitativ hochwertig zu sein. Ja, und der ist auch gut, ne? Also muss man ganz ehrlich, also die meisten Sorten, es gibt auch ein paar, die mag ich nicht, aber egal. Aber der Ruf ist halt eben, unser Reis ist der Beste. So, jetzt greifen aber immer mehr Leute tatsächlich, also was heißt Leute, auch die Wirtschaft dahingehend, dass sie Reis importieren. Weil der Laden muss ja weiterlaufen, man braucht den Reis halt. Und wenn der in Japan unbezahlbar ist, dann nimmt man halt aus dem Ausland. So, man muss dazu sagen, dass der Reis, den man importiert, der hat noch einen extra Zoll-Dingsbums-Gebühr obendrauf. Und der ist trotzdem noch günstiger. Und dadurch merken natürlich immer mehr Menschen, ach Moment mal, Reis aus anderen Ländern schmeckt auch nicht schlecht.
Naja, wenn es günstiger ist, ne, dann ist der Geschmack meistens auch sowieso Nebensache, oder?
Ah, ja.
Ja, es kommt darauf an, in welcher Situation du dich befindest.
Ja, also man soll ja natürlich jetzt nicht einfach Müll essen, aber ich meine, dann sagt man sich halt auch, naja gut, dann nehme ich diesen kleinen Abstrich in Kauf und kann dafür vielleicht noch was anderes kaufen.
Ja, aber es gibt dann noch ein Problem. Wenn Japan beginnt, mehr aus dem Ausland zu kaufen, also zum Beispiel will man ja jetzt, wenn man Trump ja unbedingt schmeicheln möchte, und Mist, ich muss ihn doch dieses Mal erwähnen, verdammt, ich wollte diese Folge einmal ohne Trump. Ja, deswegen haben wir auch Politik ausgelassen diese Woche. Man will ja mehr aus den USA importieren, ne? Weil ist ja Trump. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, dass durch den erhöhten Import logischerweise der Reis im Ausland auch teurer wird.
Ui.
Ja. Es wird sich natürlich anpassen, logischerweise, Angebot und Nachfrage. Ne? Und es wird bestimmt auch Leute geben, die sich denken, oh, wenn es in Japan mit dem Reis so weitergeht, dann können wir da ein Geschäft machen. Ne?
Ah, naja, der Kapitalismus schläft nicht.
Ja.
Richtig.
Und ich schätze mal, bei vielen Haushalten, die das sich nicht wirklich leisten können, weil klar, im Moment kostet alles viel zu viel und die Löhne kommen nicht so gut hinterher, dann wird es entweder vom Reis weggehen oder man macht den Abstrich und kauft sich den billigen Reis.
Mhm. Ja. Richtig.
Gibt es einen kulturellen Verlust von dem hochqualitativen japanischen Reis.
Das ist es. Und da kommt noch eine ganz andere Sache hinzu. Reis ist ja Grundnahrungsmittel. Und gerade jetzt, wo die Preise ansteigen und die Menschen, die wirklich wenig Geld haben, und das sind verdammt viele in Japan, die können sich das mittlerweile auch nicht mehr leisten. Und die können auch nicht so einfach importieren. Das ist also doppelt schlecht.
Nee, blöd.
Ja, definitiv. Und dass die staatlichen Maßnahmen nicht greifen, naja, das hätte man sich, wie gesagt, ausmalen können. Es sind gerade mal 20% der freigegebenen Menge überhaupt in den japanischen Regalen gelandet.
Ja, Japan müsste da eigentlich viel, viel stärker durchgreifen.
Ja.
Aber
und vielleicht auch darüber nachdenken, mal wieder die Subvention für die Reisbauern aufzugreifen.
Das wollten sie ja, doch machen. Ne? Die wollten in den nächsten paar Jahren die Landwirtschaft auch fördern, besonders weil sie mehr exportieren wollten. Ne?
Ja, das ist der nächste Witz. Wie bitte, wenn wir dann das Ganze wieder hinkriegen, indem man mehr exportiert? Das ist auch so. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich meine, Entschuldige, meine Logik ist da ein bisschen anders, aber ich habe ja auch keine Ahnung von. Ne? Also, wer weiß das schon.
Meine Güte, ja.
Naja, es ist alles total verrückt. Aber gut, wenn wir schon dabei sind bei dem, was der Staat macht, dann haben wir hier noch was Schönes, denn es gibt eine staatliche Vorgabe und die bringt gerade Junior Colleges in Japan extrem in Bedrängnis. Wer hätte das gedacht? Vor allen Dingen übrigens in ländlichen Gebieten, denn da droht nämlich jetzt mittlerweile zahlreichen Einrichtungen das aus. Es gibt nämlich jetzt verschärfte Förderkriterien. Das ist eindeutig nicht gut.
Das kennen wir doch irgendwoher, gell? Für alles hat man Geld, nur nicht für die Bildung.
Ja, das kennt man leider tatsächlich. Also Hintergrund ist eine Änderung im Jahr 2023. Bildungseinrichtungen, darunter auch das Junior College, die 3 Jahre in Folge weniger als 80% ihrer Studienplätze besetzen können, verlieren grundsätzlich den Anspruch auf finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Studierende. So, jetzt muss man Folgendes sagen. Die Junior Colleges sind sehr beliebte, gerade bei finanzschwachen Studierenden, aus dem einfachen Grund, weil Studium kann man sich nicht leisten, das ist in Japan nämlich auch schweineteuer. Also macht man halt eben den Ausbildungsweg.
Ja,
ist für sehr viele sehr wichtig.
Die Dinger sind ein bisschen ähnlich wie unsere Berufsschulen.
Mhm.
Du hast eher so eine Facharbeiterausbildung und du kannst auch so eine Art von Diplom bekommen, das mehr wert ist als ein Hochschulabschluss, als ein Oberschulabschluss, aber weniger wert als ein Bachelor oder so.
Ja. Richtig, aber man gilt zumindest nicht einfach so, ja, du bist ja irgendwann aus der Schule gekommen, das war's dann.
Ja, ja.
Das ist in Japan schon mal verdammt viel wert. So, jetzt ist es aber so. Natürlich wissen wir ja, ländliche Regionen sterben aus. Die haben sowieso schon Probleme, ihre normalen Schulen zu besetzen. Haben sie logischerweise auch Probleme, die Junior Colleges voll zu bekommen. Es heißt aber nicht, dass auf einmal keine Schüler mehr da sind. Und jetzt bringen wir mal die Kritiker ins Spiel, die damals mich um die Wette gewarnt haben, dass das absolut katastrophale Folgen für die regionale Infrastruktur haben wird. Jetzt ratet mal, wer recht hatte.
Wir wissen es ja.
Ja.
Die können ja nichts dafür. Die können die beste Schule im Land sein. Wenn halt die Leute aus den Gegenden wegziehen, dann können sie nicht ihre Plätze vollkriegen.
Ja, und es gibt ja auch nicht genug Nachfolgekids. Das weiß doch jeder.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass die Geburtenrate letztes Jahr erst in den Keller gekachelt ist. Ne?
Nee.
So, und dazu kommt, Junior Colleges sind ein unglaublich wichtiger Pfeiler, gerade was die Ausbildung von Erziehern, Pflegekräften und Ernährungsexperten angeht. Und jetzt rate mal, was Japan ganz, ganz dringend braucht. Ach ja, Erzieher und Pflegekräfte, da wäre sich dann, hätte jetzt keiner erwarten können, ne?
Diese Schulen auch vor allem oft auf Agrarkultursachen spezialisiert. Und das braucht Japan halt auch, ne?
Richtig.
Farmwirtschaft und solche Sachen.
Da haben wir ein gutes Beispiel. Ihr kennt doch bestimmt alle viele von euch kennen auch wahrscheinlich den Anime Silver Spoon.
Ja, ja.
Von der Autorin. Das ist zum Beispiel ein Junior College.
Ja, ja.
Ne?
Das ist es. Mit direktem Anpacken und Berufserfahrung und so. Ja, ja.
Ja, ganz genau. So, und das Ding ist halt, was Japan oder die japanische Regierung hier wieder gemacht hat, ist, hey, wir haben hier mehrere Probleme. Ach Gott, verschlimmern wir sie doch einfach mal eine Runde.
Ja, oh Gott, ja. Ja. Und ja, oh, ich kapiere es nicht, ne? Das ich sind auch nicht. Die Probleme, die sie wissen, dass sie umgehen müssen, diese anpacken müssen, ne? Ja. Die Wirtschaft und die Gesellschaft schwächen. Mhm. Und dann haben sie, die denken überhaupt nicht nach. Nein, ich habe da eine Regelung, die Säge an ihrem verdammten Ast, wo sie drauf sitzen.
Ja, aber Witz, mit Gusto. Der Witz ist wirklich, jede Schule für Pflegekräfte und Erzieher ist ein Junior College in Japan. Es gibt spezielle Pflegeschulen, die gelten als Junior College.
Ja.
So, und man weiß doch, wir brauchen dringend Pflegekräfte, wir brauchen dringend Erzieher. Ja. Diese Logik dahinter, ich raff's auch nicht. Das ist so, also tut mir leid, aber nee, da steige ich nicht hinter. Ich verstehe diesen Gedankengang einfach nicht.
Ja, vor allem, man könnte das ja noch viel weitläufiger benutzen. Es geht ja nicht nur darum, dass man da Fachkräfte ausbildet. Man könnte das natürlich auch für ausländische Fachkräfte nutzen. Und dann könnte man das auch nutzen, um gewisse Regionen zu vitalisieren. Weil, hey, wenn man die zum Beispiel da unterstützt, dass sie dann da auch arbeiten und so weiter, dann sorgt das natürlich mehr für neue Leute und auch junges Blut, auf gut Deutsch. Und wie gesagt, man könnte das alles so ein bisschen länger ziehen, aber Japan denkt immer nur bis zur eigenen Haustür und nicht weiter.
Ja, es geht ja noch weiter,
Und das ist so frustrierend vor allem.
Ein Sprecher des Bildungsministeriums hat Folgendes dazu gesagt. Wir wissen, dass die Schließungen die Bildungschancen für junge Menschen aus finanziell schwachen Familien stark einschränken können. Eine Überarbeitung der Regelung sei bereits in Planung, um besser mit den Zielen des SIS-Programms in Einklang zu bringen. Mit bereits in Planung meint er übrigens in den nächsten 10 Jahren. Und jetzt geht's es geht noch weiter. Es wird ja noch schöner. Also die Zahl der Junior Colleges hat sich in Japan seit den 90er Jahren stark reduziert. Also von fast 600 Einrichtungen 1996 gibt's heute nur noch 280. Und 45 dieser Colleges sind jetzt mittlerweile so weit, dass sie gesagt haben, sorry Leute, wir haben keine finanzielle Förderung mehr, wir müssen schließen, tut uns leid. So, und es denken auch noch weitere nach, darüber nach zu schließen. So. Yep. Ist also wieder eine wahnsinnig schlaue Idee gewesen.
Die lieben es ja, Geld einzusparen. Ne? Die lieben es ja, zu denken, wie als wären sie eine Firma.
Ganz kurz, können wir bitte das mit dem Denken gerade mal rausnehmen? Das passt hier einfach nicht.
Auf jeden Fall, das Geld, was sie hier eingespart haben, ja, das kostet sie im Endeffekt so viel, dass die Einsparungen ein Witz sind. Ja. Ein absoluter Witz.
Ja. Yep. Ja, es ist unverständlich.
So. Ja, ich meine, jetzt müssen sie halt massiv umlenken, wenn sie nicht wollen, dass das komplett zusammenstürzt, weil das können sie sich nicht leisten in keinster Art und Weise, ne? Mhm. Aber
also sagen wir mal so, um das mal in Zahlen auszudrücken oder beziehungsweise um das mal ein bisschen so auszudrücken, wie die Realität nochmal ist. Japan braucht jetzt schon wahnsinnig viele Pflegekräfte. Bis 2045 wird sich der Bedarf verachtfachen, laut offizieller Statistik. Das heißt, man braucht also wahnsinnig viele Menschen. Ja. Jetzt hat man aber das Problem, man kann nicht einfach Pflegekräfte aus dem Ausland importieren. So funktioniert das nicht. Man kann zwar Menschen aus dem Ausland reinholen, dazu muss man sich allerdings noch ein bisschen weiter öffnen, als man jetzt schon sich geöffnet hat, weil es muss ja auch irgendwo attraktiv werden. Aber diese Menschen müssen ausgebildet werden. Das hilft nicht, sie einfach nur in Sprachkurse, die übrigens gar nicht so häufig angeboten werden, nur so nebenbei, also von offizieller Stelle. Denn in Integration ist Japan jetzt auch nicht unbedingt gerade gut, vorsichtig ausgedrückt. Dementsprechend, tja, da hat man einen Bereich, der wahnsinnig viel Personal braucht und schafft es einfach nicht, Personal ins Land zu holen.
Und auf einmal muss man wieder Geld ausgeben. Und wo holt man das her? Schulden machen. Also schiebt man mehr Geld den Banken in den Rachen und von den mehr Steuergeld.
Ja. Ja, die Krankenkassenbeiträge werden sich schlicht und ergreifend erhöhen. Aber erst, wenn das Problem extrem akut geworden ist, weil dann wacht man auf. Ups, wir müssen was tun. Jetzt ist es noch nicht akut genug. Jetzt waren ja nur Experten. Und wer hört schon auf Experten? Ich meine, die labern ja sowieso nur. So, aber um mal zu was Vernünftigem von der Regierung zu kommen.
Oh, schön.
Ja, Japans Regierung prüft gerade, ob Idols Arbeitnehmer sind. So, das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich hat das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales am 2. Mai eine Expertengruppe eingesetzt, die jetzt prüft, ob auch Idols, also junge Künstler und Künstler mit Managementvertrag, künftig als Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts gelten können. Aktuell ist es nämlich so, dass die meisten Idols tatsächlich als selbstständig gelten, auch wenn sie natürlich weisungsgebunden sind, und das ist in Japan ja bekanntlich ein bisschen härter. Aber sie gelten als selbstständig und damit greifen die Arbeitsrechte nicht. Das heißt, viele werden natürlich gnadenlos ausgebeutet. Und wer sich ein bisschen mit der Idol-Szene befasst, weiß, dass das, naja, es ist schon nicht einfach, vorsichtig ausgedrückt.
Da gibt es Abgründe.
Ja, richtig. Denn das Arbeitsnormgesetz gewährt grundsätzliche Rechte, wie zum Beispiel der Mindestlohn, Arbeitszeitenregelung, Vorzahlung, jedoch nur für Personen, die halt offiziell als Arbeitnehmer eingestuft werden. Und laut Gesetz gilt das halt nur für Menschen, die in einem Betrieb arbeiten, Anweisungen erhalten und deren Arbeitszeit und Arbeitsort festgelegt sind. So, in Japan nimmt allerdings auch die Zunahme freier Tätigkeiten zu. Also es umfasst nicht nur Idols, aber besonders halt in der Unterhaltung und Kreativbranche oder halt im digitalen Raum gibt es halt immer mehr Selbstständige oder, naja, Selbstständige in Anführungsstrichen. Und ist halt ungünstig, weil sie einfach keine Rechte haben und dadurch ausgenutzt werden. Da gab es schon in der letzten Zeit sehr viele Fälle, über die wir auch berichtet haben. Zum Beispiel in der Anime-Manga-Branche, da ist Aussitzen leider wirklich Volkssport. Ja. Und es geht dem Ministerium halt darum zu sagen, Leute, wir müssen hier was tun, um eben diese Mitarbeiter einmal zu schützen und natürlich auch, um den Arbeitskräftemangel in der Branche zu bekämpfen. Gut, jetzt nicht in der Idol-Branche, aber halt in den anderen Branchen, weil einfach viele dort nicht mehr arbeiten wollen, weil zum Beispiel eben die Bezahlung verdammt schlecht ist, die Arbeitszeiten unglaublich unangenehm, vorsichtig ausgedrückt. Also müssen wir halt was tun und dadurch, das können wir machen, indem wir sie rechtlich anders einstufen.
Das könnte wirklich was bringen. Ja, ja? Besonders in der Anime-Welt ist das ja so grassierend, ne, dass du, die sind wie Heuschrecken, ne? Mhm. Für jede Produktion werden die Leute angestellt, alle als Selbstständige, alle als Freelancer, und dann werden sie danach sofort wieder fallen gelassen, dann müssen sie sich aufs Neue suchen. Das ist ganz schlimm und da gibt's keinerlei Schutz. Und
ja, aber viele sind vor allen Dingen Freiberufler.
Ja.
Und das ist wirklich ein Problem.
Ja, und bei den Idols ist es im Endeffekt was anderes, was, eigentlich dringender ist, deswegen macht es Sinn, dass sie da anfangen, weil die Idols sind ja nicht so freie Arbeitende, die von einer Agentur zur anderen gehen. Ne? Mhm. Die Agentur hat meistens die ganzen Rechte an der Person, an der Unterhalterin, die sie da aufzieht. Ne?
Richtig.
Das heißt, wenn das Idol da weggeht, dann hat sie halt nur noch ihren persönlichen Namen oder hat nichts mehr mit dem zu tun, was sie da aufgezogen hat. Das muss ich mal vorstellen, dass ein Sänger nicht mehr Rechte an seinen Liedern hat oder so. Ne? Ja, aber im Idol-Business ist es normal, weil das alles die Firma besitzt.
Richtig, das ist absolut heftig.
Ja.
Man muss auch noch dazu sagen, es gibt natürlich vertragliche, ganz extreme Einschränkungen. Du darfst keinen Freund haben oder.
Ja.
Und das ist halt eben eine Einschränkung, die ist erstmal wirklich heftig, weil gerade ja viele junge Menschen im Idol-Business unterwegs sind. Das ist also absolut unmöglich. Und das sind halt eben Auflagen, die dann auch nicht mehr gemacht werden dürfen. Die sind dann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr zulässig.
Ich finde das Thema auch junge Leute gerade sehr wichtig, weil, was viele ja nicht so bewusst wahrnehmen, es gibt ja auch teilweise Idols, die sind erst 6 Jahre alt oder so.
Mhm.
Und da ist natürlich, wenn die als Arbeitnehmer gelten, dann greift natürlich auch ordentlich der Jugendschutz erstmal.
Richtig. Mhm.
Weil wenn die nur so in der Agentur angestellt sind, na, dann kann man ja auf gut Deutsch walten, wie man möchte. Aber dann wird es schwierig, denke ich mal.
Mhm.
Das ist auch ganz wichtig, weil diese super junge Idol-Szene ist sehr fragwürdig.
Ist sie, definitiv.
Ja, ich meine, das kennen wir ja auch von Kinderstars aus der ganzen Welt. Egal, ob es Japan ist oder auch Amerika, ne? Das meistens da sind da überhaupt keine rechtlichen Vorgaben und dann wird das einfach alles von den Eltern bestimmt, ne? Und die Kids haben nicht allzu viel zu sagen oder allzu viel Schutz von der Obrigkeit, ne?
Und wenn man Pech hat, sind das halt Eltern, die dann eben das Kind gnadenlos ausnutzen. Ich sag nur Macaulay Culkin.
Ja, ja.
Ne? Und dann ist der Kinderstar vorbei und das war's dann. Und man verliert halt komplett die Bodenhaftung. Die Eltern haben sich halt ein schönes Leben gemacht auf Kosten des Kindes. Hippe, hurra.
Wobei, da gibt es ja auch Gesetzeslagen in Amerika tatsächlich, die das verhindern sollen.
Es geht ja, wie gesagt, jetzt um Japan.
Außerdem aber ich meine, dass dann halt irgendwie schon drauf reagiert, bloß Japan halt mal wieder so ein bisschen.
Richtig, aber es gibt da noch eine andere Sache. Sogenannte Influenza-Eltern, die fallen dann nämlich auch drunter. Und das heißt noch mehr Kinderschutz.
Ja, ja. Okay, also im Endeffekt, das ist alles positiv. Aber logischerweise, ne, wer weiß, wie effizient das umgesetzt wird. Seien wir mal vorsichtig optimistisch.
Ja, zumindest rührt sich was, weil man muss ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit haben sich die Fälle gehäuft. Auch wo jetzt schon Ministerien und auch die FDC eingeschritten ist. Weil einfach das echt über keine Kuhhaut mehr geht. Und ich meine, die FTC hat ja letztens zum Beispiel Anime-Firmen, also Anime-Produktionsstudios abgemahnt, weil sie halt eben Freelancer gnadenlos ausgenutzt haben. Ja. Also es muss einfach was passieren. Und ich glaube, das hat man jetzt auch langsam gemerkt. Und das ist ein sehr vernünftiger Schritt. Also ja, die Regierung kann auch vernünftig. Das merkt man übrigens auch jetzt bei dem nächsten Thema, denn Amazon muss in Japan wegen Produktfälschung Schadensersatz zahlen. Das Bezirksgericht in Tokio hat nämlich die japanische Tochtergesellschaft des Online-Händlers Amazon zu einer Zahlung von 35 Millionen Yen, also 210.000 Euro verurteilt. Und laut dem Gericht hat das Unternehmen versäumt, wirksame Maßnahmen gegen den Verkauf gefälschter Produkte auf seiner Plattform zu ergreifen. Dieses Urteil ist ein wahnsinnig wichtiges Signal im Kampf gegen Produktpiraterie im E-Commerce. Amazon war natürlich ganz schlau. Amazon hat mal wieder argumentiert, nö, ist ja nicht unsere Schuld, wir wissen, also, das haben wir, ist ja nicht von uns, ist ja auf unserem Marktplatz. Und da sagt das Gericht, nee, ihr seid nicht einfach nur ein sogenannter Gatekeeper, sondern es ist euer Marktplatz. Ihr habt euch darum zu kümmern.
Ui, das ist sehr interessant, ne? Weil das ist ja eine von den Sachen, mit denen sich sehr viele von diesen großen Anbietern rausreden, ne?
Ja.
Wir haften nicht für die Inhalte. Wenn jemand schuld ist, dann ist der illegal Inhalte hochgeladen hat oder anbietet, ne?
Klappt dann übrigens bei den großen Konzernen immer, im Gegensatz zu illegalen Online-Streaming-Seiten, naja, was heißt online, ne? Wenn die sagen, nee, das ist ja nicht von uns, wir verlinken ja nur, ja gut, dann kriegen sie trotzdem eins auf den Deckel. Schön, dass jetzt auch bei den Großen mal durchgegriffen wird. Mhm. Und in dem Fall ging es übrigens um sogenannte, was war denn das? Pulsozimeter, was immer das auch ist. Irgendwas zur Messung des Blutsauerstoffgehalts. Und das wurde halt von einer Firma entwickelt. Die haben das dann halt eben dort eingestellt. Und dann gab es ganz, ganz schnell eine Produktfälschung. So, sie haben mit Amazon versucht zu kommunizieren. Da ist aber natürlich nichts passiert. Und da die Produktfälschung auch noch günstiger war, hat Amazons Algorithmus das günstigere Angebot auch noch bevorzugt. Also sprich, es war prominenter platziert. Ja, das fanden die natürlich gar nicht toll und sind halt eben klagen gegangen. So, jetzt geht man mal einen Schritt weiter. Und jetzt kommen wir mal zu euch, liebe Figurensammler. Denn auch da gibt's ja unglaublich viele Fälschungen, die auch über Amazon vertrieben werden. Und Amazon, gerade in Japan, muss jetzt was dagegen tun.
Jo, das ist irgendwie schön zu lesen.
Deswegen, Amazon ist nicht einfach nur Vermittler. Nein. Und das zeigt aber auch noch was anderes. Die ganzen großen US-Konzerne, Google, Amazon, Apple, Microsoft und was da nicht sonst noch so alles gibt, die können sich nicht mehr alles leisten. Denen geht's immer stärker an den Kragen. Komischerweise übrigens auch selbst in den USA.
Ja, wir haben es eindeutig übertrieben. Die fetten Jahre sind jetzt vorbei.
Ja gut, in den USA liegt es wahrscheinlich daran, weil halt Trump ja die ganze Zeit, ihr habt den Wahlkampf manipuliert. Okay, hat halt auch nichts gebracht, sich bei der Wahl von Trump fröhlich mit ablichten zu lassen. Google hat ja gerade zum Beispiel ein Verfahren an der Backe, das kann zu Zerschlagung führen. Und wie gesagt, Japan greift auch durch. Es gibt ja auch schon Urteile gegen halt eben Google und Apple zum Beispiel, um die Marktmacht der App Stores zu brechen. Jetzt ist halt wieder Amazon. Und ich wette mit euch, das wird nicht das letzte Urteil gewesen sein.
Ja, das ist schön.
Ich finde das auch wirklich gut, weil ich selbst, wenn man hier in Deutschland so auf Amazon guckt, es ist über die letzten Jahre immer mehr so AliExpress geworden oder fast schon Temu. Also es ist so viel Schrott drin. Und wenn man mal auch etwas Gutes findet, dann hat man auch 30.000 Kopien und weiß eigentlich nicht, was ist denn jetzt das richtige Produkt.
Mhm. Also außerdem, liebe Leute, heftig. Jetzt mal etwas, was euch schockieren wird. Vergleicht mal die Preise mit anderen Online-Portalen, Verkäufern. Meinetwegen Otto, was weiß ich, da gibt es ja haufenweise hier in Deutschland. Ihr werdet feststellen, Amazon ist oft der teuerste.
Yep. Ich meine, es gibt nur noch Ausnahmen, wo du über Amazon was günstig bekommst.
Ja,
Ja, es kommt drauf an, ob es halt wirklich offizielle Produkte sind, also zum Beispiel Videospiele oder so, da kannst du tatsächlich noch so Schnäppchen machen, aber dann, desto mehr das so ein bisschen in die Nischensachen reingeht, desto teurer wird es, hast du schon recht.
Ja. Nee, nicht nur, wenn es in die Nischensachen reingeht. Ich habe in der letzten Zeit, weil ich sagte, ich habe ein neues Arbeitszimmer, ich musste also sehr viel kaufen. Ich habe alles tatsächlich dann mal mit Otto halt verglichen. Sorry, deutscher Hersteller. Und ich habe dann zum Schluss auch tatsächlich bei Otto bestellt, weil es alles günstiger war. Und das
ja, aber Otto ist doch mittlerweile auch eigentlich nur noch Dropship, oder? Also das ist doch
größtenteils ja, aber trotzdem sind sie günstiger.
Ja, naja, ja, ist halt die Frage, ne? Willst du viel Geld für China-Schrott ausgeben oder wenig Geld für China-Schrott? Ne?
Ich korrigiere, ich achte immer sehr stark darauf, dass es kein China-Schrott war.
Ja, ich meinte jetzt nur generell, ne? Also nein, wenn man das halt mit den anderen Seiten vergleicht, hast du natürlich recht. Also dasselbe Produkt, das findest du meistens auf anderen Seiten deutlich
also
billiger.
Also ich sag's mal so rum, ich habe die Wahl, ich kann den großen US-Konzern unterstützen oder ich gucke einfach mal ein bisschen lokaler. Ich habe mich dann für lokaler entschieden, weil auch wir in Deutschland haben tolle Shops, man muss halt nur ein bisschen länger danach suchen, weil Amazon ja alles mit Werbung zukleistert. Nein, aber tatsächlich, guckt euch mal ein bisschen im Netz um. Erstens findet ihr tolle Shops, die ihr vorher noch nie gesehen habt, die wirklich super sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Kerzenshop, der war echt grandios. Ja, ich liebe Kerzen. Und günstiger. Tatsächlich.
Ja, also das ist fein und nicht unbedingt, weil halt die bösen großen Konzerne auf die Finger bekommen, sondern halt, weil wir, die Nutzer, die Kunden, davon was haben. Wir werden
genau
geschützt.
Richtig. Ja.
Das ist das Wichtigste, nämlich.
Ganz genau. So, ich würde sagen, wir beenden gleich den Podcast mit noch einer etwas kuriosen Nachricht, denn die kaiserliche Familie wurde beklaut.
Wie das denn? Hat jemand das Silberbesteck eingesteckt oder wie?
Nein, tatsächlich wurden über mehrere Monate hinweg insgesamt 3,6 Millionen Yen, also ca. 21.800 Euro, von einem jungen Mitarbeiter der Imperial Household Agency entwendet. Das, also aus dem Bargeldbestand der kaiserlichen Familie. Richtig. Das Geld lagerte in einem Tresor und das ist eigentlich so, zum Beispiel für die privaten Lebenshaltungskosten wird das genutzt, der kaiserlichen Familie. Und das wurde halt geklaut und das kam jetzt raus. Wie hat die Household Agency übrigens nicht bekannt gegeben? War dem wohl zu peinlich, schätze ich mal. Aber ich muss jetzt nicht erwähnen, dass das für eine mega Empörung gesorgt hat. Und er ist jetzt halt gekündigt. Der Vorgesetzte des Mitarbeiters wurde auch gleich mit rausgeschmissen. Und das geht jetzt erstmal vor Gericht und so weiter und so weiter. Achso, nee, halt, er wurde nicht rausgeschmissen, er wurde disziplinarisch bestraft.
Also der Vorgesetzte.
Ja, genau. Der erhielt eine Gehaltskürzung um 10% für die Dauer eines Monats.
Naja, das ist
weil er seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Ja, genau.
Aber das nenne ich mal mutig sein, direkt bei der kaiserlichen Familie zu klauen.
Ja, ne?
Respekt, also in der Hinsicht nicht cool, aber Respekt, dass er sich das getraut hat. Und vor allem, das ist ja eine wirklich große Summe, also das fällt doch auf, oder?
Ja, es ist über mehrere Monate. Es waren immer so kleine Beiträge. So, wahrscheinlich ist es deswegen lange Zeit unter dem Radar geblieben. Vielleicht wollte sich der Kaiser dann mal einen Manga kaufen, der war ein bisschen teurer und das Geld war nicht da oder so, keine Ahnung. Aber
der ist mal schnell zum Kombini runter.
Gute Güte.
Auch irgendwie eine witzige Vorstellung, aber ja, sind halt auch nur Menschen, ne?
Ich wollte gerade sagen, Kaiser muss auch einkaufen, ne? Der Gute, der wird jetzt erstmal vor Gericht gestellt. Und ich glaube, das wird böse enden, weil die Kaiser beklaut man nicht.
Nee, das ist schon...
Ja. Ui. Nicht nur, dass es halt eine unglaubliche Symbolwirkung ist, ne? Und die Leute da mit ihren Gemütern wahrscheinlich ziemlich hoch kochen. Es ist auch, du stehlst hier Steuergelder. Ne? Also die kaiserliche
Familie.
Immerhin
hat der Kaiser jetzt wieder ein Thema für seinen YouTube-Kanal, der übrigens sehr erfolgreich läuft. Der wurde schon eine Woche, nachdem er gestartet ist, jetzt mit dem silbernen Button von YouTube ausgezeichnet.
Oh, okay.
Reife Leistung. Übrigens haben sie ein Thema.
Ich glaube aber nicht, dass es da kommt.
Nein, weil das dürfte der Imperial Household Agency wahnsinnig peinlich sein.
Yeah.
Ja, also, hat so ein bisschen was, als wenn man der Queen die Handtasche mopsen würde.
Das geht nicht mehr, das weißt du, ne?
Ja, ist mir schon klar, aber ich meinte, es wär genauso peinlich, wenn das heißt, man hat irgendwie der Queen was aus dem Kleiderschrank geklaut oder so. Wobei, ich glaube, ich habe das mal gehört, dass das tatsächlich passiert ist.
Ist es, tatsächlich. Der Queen wurde mal die Handtasche geklaut.
Ja, nee, nicht die Handtasche. Irgendjemand hat was mal von ihr geklaut, irgendein Bild oder so. Das war auch ein ganz großer Skandal, weil das irgendein Butler war oder so und der hat sich das auch eingesteckt. Und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber tatsächlich, die Queen wurde auch mal beklaut.
Ja, und zwar 2020.
Oh, tatsächlich gar nicht so lange her.
Der hat Gegenstände aus dem Buckingham Palace gestohlen. Aber ich glaube, ihr wurde auch mal in die Handtasche geklaut, wenn ich mich gerade nicht irre.
Uff, wer weiß.
Langfinger hast du halt überall.
Ja.
So, liebe Leute, und damit sind wir dann wieder durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, ihr seid heute nicht ganz verglüht. Das Wetter ist zumindest ein bisschen kühler geworden. Ich jedenfalls bin jetzt gut gebraten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mann, ist das warm heute. Ja, wie immer toll, dass ihr dabei wart. Auch übrigens ein Hallo an alle neuen Abonnenten. Freut uns sehr, dass ihr unser Gequatsche euch anhört. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.